Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Podcasts Das buddhistische Handgepäck mit Silvia Wetzel und Christa Spannbauer. Wir hatten in unserem letzten Podcast gefragt, was sind denn universelle Werte? Und wir bleiben auch bei diesem Podcast an dem Thema dran und werden es noch etwas in Richtung Ethik erweitern. Universelle Werte und welche Ethik sich daraus für uns ergibt. Wir haben im letzten Podcast, Silvia, ja schon mal ganz gut uns die fünf Silas angeguckt aus dem Buddhismus. Wir haben uns auch angesehen, die goldene Regel, die für dich ja auch ganz fundamental wichtig ist, um das Miteinander zwischen Menschen zu regeln. Wenn wir jetzt von Werten sprechen oder von universellen Werten, die ja auch unser ethisches Handeln begründen, dann wäre es bestimmt schon mal gut, drauf zu gucken, welche Werte uns da eigentlich einfallen. Welche Werte würdest du denn sagen, sind universell so wichtig, dass sie eine Ethik begründen?
Also im ersten Schritt würde ich wieder auf die goldene Regel zurückkommen, weil die eben in unterschiedlichen Kulturen, ohne dass sie Kontakt zueinander hatten, vor 2.500 Jahren entwickelt wurden, im chinesischen Kulturraum, im indischen Kulturraum, in Nahost, in Griechenland, also und in bestimmten Aspekten findet man sie auch in anderen, in Stämmen, Stammeskulturen, aber immer nur auf die eigene, auf den eigenen Stamm bezogen. Und deswegen beziehe ich die normalerweise nicht mit ein, sondern gucke dahin, die goldene Regel als stammesübergreifende Haltung zum Leben. Also was ich noch sehr hilfreich finde, neben diesen buddhistischen Empfehlungen, nicht töten, nicht stehlen, nicht lügen, niemand durch Sexualität verletzen, nicht den Geist durch Drogen, Alkohol und überflüssige Nachrichten, wirres Zeug zu verwirren, sondern Leben schützen, teilen, großzügig sein, nur das sagen, was man weiß, dass es wahr ist, Beziehungen achten und eben den Geist durch Meditation klären, oder Herz und Geist. Citta bedeutet der Herzgeist, ist ja nicht nur der Intellekt, der Verstand. Was ich sehr hilfreich finde in der buddhistischen Tradition, und das findet man natürlich auch in der christlichen Tradition mit der Nächstenliebe, liebe Gott und deinen Nächsten, ja, wie dich selbst, also Nächstenliebe, aber auch Wertschätzung von einem selber, sind die vier unermesslichen Haltungen. Freundlichkeit übersetze ich, sage nicht Liebe, weil Liebe ist im Deutschen eher persönlich gemeint, und Mitra und ist Freundschaft. Mitrata ist Freundschaft, Mitra ist der Freund, also Freundlichkeit und Freude, wenn es gut läuft, und Mitgefühl und Gleichmut, wenn es schwierig wird. Man kann auch Gelassenheit sagen, ja. Und das finde ich für den Alltag extrem hilfreich, weil ich natürlich auch immer wieder merke, aufgrund meines Alters, meiner Generation, meiner Erziehung, meiner Prägung, ja, gehen mir bestimmte Verhaltensweisen, die rücksichtslos sind, sehr auf den Geist. Und ich werde dann ärgerlich, wütend, finde die Leute blöd. Aber ich merke es inzwischen sehr, sehr, sehr viel schneller, dass ich da in so eine Abwehrhaltung reinkomme und versuche dann, wenn es mich nervt, Mitgefühl mit der Person zu entwickeln. Weil ich denke, wenn die Person glücklich und zufrieden wäre, würde sie sich nicht so rücksichtslos verhalten. Oder manchmal hilft mir da Gelassenheit oder Gleichmut, wenn ich denke, okay, Probleme mit anderen Menschen kommen vor, weil Menschen verschieden sind und sich auch Situationen immer wieder verändern. Ich bin jetzt halt nicht zu Hause, ich sitze jetzt im Zug oder stehe am Bahnhof und da gibt es halt Leute, die sich ein bisschen daneben benehmen. Ja, und außerdem, es gibt ja keine Instanz in mir oder im Außen, die alles kontrollieren kann. Also selbst wenn man noch viel mehr Regeln aufstellt, wie man sich am Bahnhof und im Zug verhalten soll, führt es nicht dazu, dass alle Leute sich gut benehmen. Man versucht es ja schon seit 2.500 Jahren über die goldene Regel, über alle möglichen religiösen, später dann säkularen, weltlichen Regeln, juristischen Regeln, und trotzdem benehmen sich Leute dagegen, verstoßen dagegen. Aber was mir ganz zentral ist, ich versuche gezielt und bewusst auf das zu gucken, was gut läuft. Bei jedem Zeitungsartikel, bei jeder Nachricht, bei jedem Gespräch, was ich mitkriege oder führe, wo Leute schimpfen auf schlechte Bedingungen und schlechtes Benehmen, sage ich immer, Moment, das betrifft vielleicht 5%, 3%, 2% der Menschen, aber die Mehrheit verhält sich, soweit ich das mitkriege, einigermaßen. Also ich freue mich über das, was gut läuft, und ich bin einfach erstmal primär freundlich zu Menschen. Ich setze sozusagen das Positive voraus, halte mich freundlich, und wenn sich dann jemand daneben benimmt, kann ich immer noch versuchen, freundlich Grenzen zu setzen.
Die, dann wäre es ja an dem Punkt interessant zu gucken auf das, was ja der Dalai Lama die säkulare Ethik nennt. Und da sind ja einige Werte tauchen da auf, wie Güte und Herzenswärme, wie Mitgefühl, Gewaltlosigkeit. Das sind ja jetzt wirklich Werte, die unser Miteinander als Mensch grundlegend regeln und ja auch hin zum Positiven verändern. Ja. Sehe ich das richtig?
Ja, sehe ich auch so. Unbedingt. Und ich meine, die buddhistischen Empfehlungen zum ethischen Leben beinhalten das ja auch. Also ich bemühe mich nicht zu verletzen, gezielt, bewusst und so weiter. Und ich bemühe mich, Freundlichkeit zu üben, Freude mit Freude zu empfinden, Mitgefühl, wenn es schwierig wird, und ein bisschen Gelassenheit, weil das Leben ist halt, bleibt komplex. Man kriegt es nie völlig geregelt. Und das ist etwas, was den meisten Menschen einleuchtet, auch Menschen, die nicht religiös sind. Das einzige Problem, was ich mit der säkularen Ethik in dem Sinne habe, ist, dass es oft einhergeht mit, die Wissenschaft kann alles erkennen, kann alles verstehen, die Vernunft versteht auch alles, Transzendenz und sowas braucht man alles nicht. Aber ich finde, diese Einsicht in die Grenzen meines Wissens, einen unglaublich wichtigen Punkt für die Bereitschaft, um überhaupt die Bereitschaft zu entwickeln, mit anderen Menschen einigermaßen friedlich zusammenzuleben. Also, und bislang kenne ich nur, gut, es gibt ein paar Quantenphysiker, die das auch kapiert haben, die sagen, also Wolfgang Pauli ist einer meiner Lieblinge, der Quantenphysiker, der sagt, wir verstehen nur das, was wir selbst gemacht haben. Unsere eigenen Maschinen und unsere eigenen Modelle. Aber was Leben ist, das wissen wir nicht wirklich. Also mit der Haltung, säkulare Ethik, ist säkulare Ethik möglich. Aber es braucht die Einsicht in die Grenzen meines Wissens. Weil das wiederum die Bereitschaft fördert, mich zu öffnen für andere Perspektiven, für andere Blickwinkel auf die Welt. Und das finde ich absolut notwendig für ein gutes Zusammenleben in unserer modernen Welt, und wo so viele Menschen aus unterschiedlichen Kulturen aufeinandertreffen, auch schon unterschiedliche Generationen. Ich meine, in Deutschland wissen wir das auch schon, aus unterschiedlichen Regionen sind die Leute sehr, sehr verschieden. Europa kriegen wir ja auch mit. Sehr unterschiedliche.
Ja, verschieden und doch verbunden. Ist es nicht so, dass wenn wir erkennen würden, was der Buddhismus ja lehrt, mit, zum Beispiel mit Indras Netz, oder was die Quantenphysik uns lehrt, mit jedes Atom ist mit jedem Atom verbunden, wenn wir Menschen das endlich mal begreifen könnten oder vielleicht fühlen, wirklich fühlen könnten, dann würden wir doch nicht das tun, was wir anderen antun. Wenn wir wüssten, wir sind alle Teil des Netzes und wir sind alle so miteinander verbunden, dass alles, was ich tue, Auswirkungen hat auf alles. Aber wieso dringt dieses, ich erinnere mich an Hans-Peter Dürr, der ja bis zum Schluss durch die Welt gereist ist und gesagt hat, die Leute verstehen es nicht. Es ist da, das Wissen ist da, sowohl von den Religionen als auch von der modernen Wissenschaft, aber die Menschen nehmen es nicht an. Was ist denn der Grund?
Hans-Peter Dürr ist auch einer meiner Helden. Ich habe einen seiner letzten Vorträge in Berlin in Oranien noch mitgekriegt. Da habe ich meinen Retreat unterbrochen zu Hause. damit ich ihn sehen kann und hören kann. Anderthalb Stunden hat er uns inspiriert und seine Biografie signiert. Und als ich ihn darauf ansprach, dass er darin seine Begegnung mit Hannah Arendt erwähnt, guckte er mich an und seine Augen leuchteten und sah, sie war so eine Inspiration für mich, mich als Physiker politisch zu engagieren. Das hat sie inspiriert bei mir. Der war wie ein kleiner Junge, plötzlich leuchteten die Augen auf, wunderschön. Ja, also ich denke, man muss das konkret im eigenen Umfeld leben. Das heißt, wenn ich immer zu Hause sitze und schlaue Bücher lese über die Vernetzung der Welt und alles das weiß und so, selbst wenn ich Quantenphysik lese, was ich brauche, ist ein Umfeld, wo ich mit Menschen, die unterschiedlich ticken, regelmäßig Kontakt habe. Weil nur so lerne ich das auch emotional zu akzeptieren, dass es halt so ist, dass man selbst mit den besten Freundinnen und Freunden nicht alle Ansichten teilt. Es wäre ja auch ein bisschen langweilig. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass manche der Menschen, mit denen ich seit 50, 60 Jahren befreundet bin, 40, 50, 60, dass die einfach andere Lebenserfahrungen zum Teil haben, allein durch die Biografie, sind anders aufgewachsen als ich, sind in der Stadt, in der Großstadt, Bildungsbürgertum oder auf dem Land, auf dem Bauernhof, ganz, ganz unterschiedlich, großen Familien, kleinen Familien, ja, als Einzelkinder. Und da mitzukriegen, wie unterschiedlich sie geprägt sind und auch das, was sie dann beruflich gemacht haben, Ausbildung und so, dass man sich nicht immer einig ist. Aber weil man sich in bestimmten Bereichen schätzt und bestimmte Werte teilt und bestimmte Lebenserfahrungen teilt, die man schätzt, kann man das lernen auszuhalten, aber es ist immer noch eine Herausforderung. Also ich glaube, diese Lehre von der Vernetzung der Welt, die muss man im Alltag mit unterschiedlichen Menschen erleben und leben lernen. Und ich meine, ich hatte Glück, ich bin als Kind in einer Tourismusregion im Schwarzwald aufgewachsen, wo ich da war ich noch nicht mal in der Schule, wo es sich das verschiedene Sprachen gibt. Englisch und Französisch und Niederländisch und Belgisch und das ist alles ganz verschiedene, dass es Ruhrgebiet gibt, wo die Menschen ganz anders reden und essen und trinken als bei uns im Schwarzwald. Ja? Also es gibt Unterschiedlichkeiten und das zu kapieren, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Vorlieben haben, ist unglaublich wichtig und das, die waren auch alle nett irgendwie, aber sie waren halt ganz anders in vielen Bereichen, in manchen auch nicht.
Das ist ganz bestimmt ein Vorteil, in einer Umwelt, in einer Umgebung zu leben, die vielfältig ist, ja, ja, und nicht monoton. Ja. Deswegen reisen Menschen, deswegen ist es ja auch wirklich von Vorteil, wenn junge Menschen durch die Welt reisen, abgesehen davon, dass es klimamäßig nicht anzuraten ist.
Man kann ja mit dem Fahrrad reisen.
Man kann mit dem Fahrrad
und
durch
mit
die
dem
Welt
Öffentlich-
reisen.
Öffentlichen.
Genau, genau. Ja. Denn das ist mir immer aufgefallen, Menschen, die zurückkommen aus anderen Kulturen, haben erkannt, dass die Welt verbunden ist.
Ja. Meine 2 Jahre in Indien und Nepal, 77 bis 79, das war, ich sage immer, das war meine Achsenzeit. Da war ich Ende 20, ich kam zurück, saß in der Berliner U-Bahn, um zu meiner Arbeitsstelle zu fahren und alle Leute waren verglichen mit Indien. Gut gekleidet und hatten viele missmutige Gesichter. Während ich in Indien viele arme Leute, die auf der Straße arbeiten und wenig Geld haben und wenig mich anstrahlten, freundlich waren. Also da, das war schon mal ein unglaublich wichtiger Eindruck, den ich bekam, dass die Anspruchshaltung unglaublich sein kann. Und ich meine, natürlich ist es schwierig, wenn man früher in Großfamilien gelebt hat und jetzt plötzlich 50% der Wohnungen in Deutschland Single-Haushalte sind, da lernt man das einfach nicht mehr so. Oder wenn viele Familien nur noch ein Kind haben oder zwei oder gar keine Kinder. Und wir haben natürlich, ich war in 3, 4 Nachbarfamilien auch zu Hause, wo die Kinder halt in meinem Alter waren und wir zusammen gespielt haben und so. Und Und in der Großfamilie. Oma tickte anders als meine Tante und meine Mama und mein Onkel und mein Cousin. Und ich wusste, mit welchem Problem ich zu wem gehe, weil die Leute waren verschieden. Und nicht, weil sie blöd sind, sondern die waren halt anders. Und ich denke, das müssen wir gezielt suchen und fördern. Ich meine, auch in Berlin. Wir haben noch, als wir in den 70ern einzogen in unsere Wohnung, haben wir im ganzen Haus geklingelt und haben uns vorgestellt. Und wenn wir eine Party feierten, dann sind wir vorher hochgegangen und haben allen gesagt, heute Nacht wird es ein bisschen lauter. Ich hoffe, es ist okay, aber wenn es Ihnen zu laut wird, können Sie klingeln. Oder irgend sowas. Also wir haben gezielt auch lokal eingekauft. Ich habe dann in der Straße, auch in Berlin, in dem Lebensmittelgeschäft, was es halt da gab, weil ich die fördern wollte. Das war für mich so normal. Und Kontakt, ein bisschen schwatzen. Also Kontakt, 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 sonst lernt man das nicht.
Ja, und Freundlichkeit. Ne? Freundlichkeit. Ja. Wie sagte der Lama, Freundlichkeit ist meine Religion. Also das weist natürlich darauf hin, wie sehr Freundlichkeit uns Menschen weltweit miteinander verbindet.
Ja.
Auch die Gastfreundschaft, so ein großer Wert. In fast allen Kulturen eine der ganz großen Werte, dass man Gäste willkommen heißt. Und eine Frage ergibt sich bei mir dann immer, gerade weil wir bei Dalai Lama sind. Der Dalai Lama meinte ja auch, also eine Grundlage der Ethik wäre ja davon auszugehen, dass jeder Mensch glücklich sein möchte. Ja?
Genau.
Nun gibt es aber ganz verschiedene Wege zum Glück. Und ist das bereits schon Ethik zu sagen, ich akzeptiere, dass jeder Mensch glücklich sein möchte? Wenn jetzt ein Mensch glücklich ist, wenn er, ja, was weiß ich,
Sklaven hat.
Wenn er Sklaven hat. Dankeschön. Dankeschön. Das macht dich jetzt glücklich, du hast deine Sklaven. Genau. Aber ist das jetzt, was mache ich jetzt damit, wenn mich Sachen glücklich machen, die aber für andere Menschen eindeutig von Nachteil sind?
Also ich höre auch diesen Satz von Dalai Lama immer, alle Menschen wollen glücklich sein und nicht leiden. Und das ist auch in Ordnung. Aber, das hat er mal an verschiedenen Stellen so gesagt, aber wir müssen gucken, ob das, was wir zu unserem Glück brauchen, anderen nicht schadet. Also da immer wieder gucken, was für Auswirkungen hat es, nicht nur für mich, sondern auch für andere. Und deswegen finde ich auch das deutsche Wort heilsam, was zu einem Wohlbefinden führt, und unheilsam. Deswegen, es geht nicht nur um die Absicht bei einer Handlung. Gut gemeint ist nicht gut gemacht unbedingt, sondern auch, dass man auf die Folgen unseres Handelns guckt. Und das ist auch bei unserem Freiheitsbegriff. Meine Freiheit endet, wo sie die Freiheit von anderen beeinträchtigt. Also das finde ich unheimlich wichtig, dass man auf die Folgen des eigenen Handelns achtet, für sich und für andere. Und das kriegt man eher mit, wenn man Kontakt hat. Dann kriegt man eben mit, oh, ich meine, ich habe es jetzt überhaupt nicht böse gemeint, aber ich glaube, da höre ich dann manchmal auch, du hast gerade das und das gesagt, das hat mich verletzt. Und ich, oh, ich habe es überhaupt nicht negativ gemeint, sondern eigentlich war es ein Kompliment, ja, was auch immer. Ja? Also das lernt man nur mit anderen zusammen. Also immer wieder die Motive, die Absichten, wichtig, aber das reicht nicht. Weil wir, unser Horizont ist immer begrenzt, sondern was für Folgen hat es dann? Und dann gibt es natürlich dieses wenig konstruktive statistische Denken. Ja, Deutschland stößt ja nur 2% des CO2 aus, aber da sind die ganzen Importe erstmal weggerechnet, wo es in anderen Ländern hergestellt wird, wo auch wieder CO2 ausgestoßen wird und so weiter. Also, dass man. Ja, das bringt doch gar nichts. Nein, umgekehrt. Jeder kleine Schritt verändert die Welt. Weil jede Bewegung, behaupte ich immer, fängt am Küchentisch an. Jede Bewegung. Dann unterhalten sich 3, 4, 5, 6 Leute und sagen, so geht es nicht weiter. Ich glaube, ich überlege mir jetzt was, wie man was für den Regenwald tun könnte oder wie man was für gegen den sauren Regen tun, was auch immer. Das habe ich im Schwarzwald mitgekriegt, weil wir auch ein bisschen betroffen waren vom sauren Regen. Und dann tut man sich zusammen und das ist der Hintergrund unserer 5%-Klausel bei den Wahlen. Wenn etwa 5% der Bevölkerung ein Anliegen haben, dann sind sie oft in unterschiedlichen Schichten der Bevölkerung, in unterschiedlichen Berufen sozusagen verteilt, die dann auch was bewirken können. Aber man muss natürlich gucken, Menschen bleiben verschieden. Und dass man in Deutschland die Autoindustrie nicht verbieten kann oder Auto abstellen kann oder irgend sowas mit einem, ja, an einem Tag oder innerhalb von kurzer Zeit, wo so viele Arbeitsplätze dran hängen, und zwar auch Zulieferbetriebe, das geht ja auch mit, immer wieder. Das ist einfach so. Das heißt, man muss Kompromisse machen, man kann nicht sagen, das Problem, was ich beschreibe, ist das Allerwichtigste und was dem Rest passiert, ist mir egal. Dann sollen sie halt alle Vegetarier werden und kein Bier mehr trinken und nicht mehr rauchen und so weiter und dann reicht es für alle. Also das darf man dafür werben, dass man den und jenen Ansatz hat, aber Menschen bleiben verschieden und Demokratie bedeutet nicht, dass die Mehrheit sich durchsetzt, sondern dass man kapiert, dass das eigene Wissen Grenzen hat. Ich brauche andere Leute, um auszuhandeln, wie man miteinander umgeht und wie man mit den Ressourcen umgeht. Und natürlich ist es ärgerlich, wenn da viele Menschen so rücksichtslos sind, aber ich muss sie überzeugen, ich kann sie ja nicht einsperren. Ich kann ja nicht alle Leute, die das Klima nicht schützen, erschießen.
Also, ich glaube, das ist die Schwierigkeit, die dann mit Werten auftauchen kann, dass Werte ja miteinander eigentlich in Konkurrenz geraten und dass Gerechtigkeit in Konkurrenz geraten kann mit Mitgefühl, ne? Dass Werte, dass man die dann wirklich ausbalancieren muss und, wie du sagst, auch ausdiskutieren muss, dass mein Gerechtigkeitsempfinden vielleicht dahin führt, dass mein Mitgefühl für den anderen Menschen nicht in der Form sein kann, wie es sein müsste, sollte. Ja.
Aber das Problem halt ist, miteinander verhandeln ist eine andere Einstellung, so miteinander umgehen, als Ideologien, wo man behauptet, ich habe Recht. Also solange man die Grenzen des eigenen Wissens nicht akzeptiert, selbst wenn man ganz, ganz viele wichtige Studien hat, eben wie beim Klimaschutz, Klimakatastrophe, je nachdem, wie man es nennt, und sagt, aber ich weiß, dass das, und wenn man das nicht macht, dann wird Hamburg untergehen und dann was weiß ich was, ja, der Wald kaputt gehen und so. Ja, aber trotzdem muss ich mit den anderen Leuten leben. Es gibt einfach unterschiedliche Bedürfnisse. Und es ist unglaublich schwer, einen bestimmten Lebensstandard, den man erreicht hat, wieder abzugeben. Und es geht, glaube ich, nur in Krisen. Also ich muss auch sagen, manchmal finde ich Krisen ganz gut, weil die einem so erschüttern, dass man kapiert, es geht nicht so weiter wie vorher. Aber ich kann das natürlich nicht bewusst provozieren. Ich kann versuchen, das so zu interpretieren, dass andere Leute das auch verstehen. Ja?
Also. Deswegen wohl gab es nach dem Zweiten Weltkrieg die UN-Charta und die Menschenrechtsartikel, ganz klar, weil das eine so grundlegende Krise der Menschlichkeit war, dass danach alles neu aufgesetzt wurde, was jetzt zwischenzeitlich leider nicht mehr so greift, wie es viele Jahrzehnte gegriffen hat. Aber lass uns doch bitte nochmal zum Abschluss drauf gucken, auf die alte, ich erinnere mich, du hast mal erklärt, den Unterschied zwischen alter Ethik und über die haben wir jetzt auch gesprochen, also du sollst nicht töten, also das sind ja wirklich fundamentale Ethik, an die sich wirklich jeder Mensch hier halten muss, meines Erachtens. Ja. Aber dann gibt es ja auch eine neue Ethik und das hat ja was mit Entwicklung zu tun. Es hat was mit Geistes- und Herzensqualitäten zu tun, die ich entwickeln will, die ich in die Welt bringen will, soweit ich dich verstehe. Ja. Magst du dazu noch was sagen?
Also wichtige Hinweise habe ich da von dem Psychologen Erich Neumann bekommen. Er war ein Schüler von C.G. Jung und war auch befreundet mit Hannah Arendt, habe ich irgendwo gelesen dann. Die kannten sich aus Berlin und der hat mal gesagt, die alte Ethik geht von klaren Regeln aus, die sozusagen ein bisschen Nachwirkungen von Stammesregeln, sie sind in gewissem Sinne autoritär, aber halt auch sinnvoll, ja, du sollst, ja, als Verbote formuliert, zum Teil auch juristisch gefasst, du darfst nicht töten. Töten ist dann juristisch verboten, ja, und kann belangt werden. Und die neue Ethik ist sozusagen auf Einsicht gegründet und etwas pauschal sagt dann Erich Neumann, wenn ich Regeln einhalte, weil ich sie für sinnvoll halte, fördert das die Bewusstwerdung über mein eigenes Verhalten. Wenn ich Regeln nur einhalte, weil meine Mama und mein Papa und was auch immer, der Staat und der Lehrer und die Lehrerin und so weiter das sagen, dann entsteht, wenn andere Bedürfnisse da sind, Rebellion oder innere Konflikte und so weiter und dann irgendwann halt auch ein Verstoßen dagegen, weil meine eigene Entwicklung sozusagen nicht keinen Raum hat. Ja? Also ich fand es sehr hilfreich, wenn ich Regeln bewusst einhalte, weil ich sie gut finde, hilfreich finde, sinnvoll finde, dann wachse ich emotional, aber ich brauche Regeln. Das fand ich auch nochmal sehr gut. Also eine völlig zügellose Gesellschaft, wo jede Person macht, was sie will, ohne auf die Folgen ihres Handelns zu achten. Es geht nicht. Also dann will man da nicht leben. Also ich habe ja damals in den 70er Jahren auch ein bisschen so Hippie-Kommunen und alternative Lebensmodelle mir angeguckt und habe Leute kennengelernt, die in verschiedenen Kommunen gelebt haben. Die sind wieder weggegangen, weil ihnen das zu chaotisch war oder zu streng chaotisch. Ja, also das war Chaos, war sozusagen das Prinzip. Und ich war ja Vorsitzende von mehreren Vereinen. Wir haben dann schon Teamsitzungen gemacht, aber ich war die erste Vorsitzende. Und ich habe gesagt, Leute, wir müssen jetzt diskutieren, wie wir die Arbeit aufteilen und dann halten wir uns dran. Und am Anfang hatten wir natürlich auch in unserem buddhistischen Zentrum die tolle Idee, alle Arbeiten wechseln und jede Person muss mal kochen und reparieren und und sehr schnell haben wir gemerkt, bestimmte Arten von Küche wollen wir nicht. Und dann hatten wir ziemlich schnell, der eine Mann hat es sich ums Auto gekümmert und der andere Mann hat die Buchhaltung gemacht und die drei Frauen, die haben gekocht. Und ja, also wir haben einfach gemerkt, wir wollen Qualität und nicht diese formelle, alle machen das Gleiche. Menschen sind verschieden, haben verschiedene Fähigkeiten. Und wenn es Probleme gab, habe ich gesagt, Moment, ich bin die Vorsitzende. Ich trage die Verantwortung. Ich stehe dann da, wenn unser Konzept nicht funktioniert und wir zu wenig Leute haben. Also entscheide ich jetzt, wir machen das so und so. Also klare Ansage, das wird hierarchisch entschieden, weil die Struktur ist so. Das ist rechtlich vorgeschrieben, bestimmte Sachen mussten wir halt auch machen. Und das andere, was geht, diskutieren wir in der Gruppe, wer was wie machen will. Also finde ich schon neue Ethik, bewusst Regeln einhalten, fördert Bewusstwerdung.
Kannst du das vielleicht zum Abschluss noch mit ein, zwei Geistesqualitäten vielleicht unterfüttern?
Das bedeutet Einsicht auch in die Grenzen meines Wissens. Ja? Ich versuche heilsam zu handeln. Ich achte Regeln bewusst. Ja? Also ich achte die Regeln und ich halte die Regeln, die ich gut finde. Aber ich weiß auch nicht, was für jede Situation gut ist. Und das hängt ja auch damit zusammen. Weil ich nicht weiß, was in jeder Situation gut ist, bin ich froh, dass es allgemeine Regeln gibt. Und die kann man nochmal diskutieren. Und die wurden ja auch immer wieder mal verändert. So Lama Yeshe hat eben unsere Haltung zur Ehe reflektiert und hat dann halt gesagt, gut, Dreierbeziehungen nur mit Einwilligung aller Beteiligten. Und das fand ich echt einen guten Tipp. Und dann habe ich einmal zu ihm gesagt, Lama Yeshe, einmal im Jahr möchte ich, obwohl ich keine Drogen mehr nehme, einmal im Jahr möchte ich vielleicht einen Joint rauchen oder einen Trip nehmen, um zu gucken, wie es mir geht. Dann sagt er, okay, aber hinterher meditieren. Wenn du dann noch meditieren kannst oder einen Schluck Alkohol trinken, wenn du hinterher noch meditieren kannst, okay, sonst nicht.
In diesem Sinne wirst du uns jetzt noch eine Übung dazu anleiten. Ganz herzlichen Dank, Silvia.